Herme, Sie haben ein neues Buch veröffentlicht, das nennt sich Handbuch der therapeutischen Utilisation vom Nutzen des Unnützen in Psychotherapie, Kindern- und Familientherapie, Heilkunde und Beratung. Dazu würde ich Sie ganz gern jetzt in den nächsten Minuten befragen. Vielleicht noch ganz kurz, Herr Hammel, wenn Sie sich noch mal kurz vorstellen. Ich hatte Sie ja letztes Jahr schon mal interviewt, aber trotz alledem gehe ich mal davon aus, dass das so viele Hörer jetzt nicht mehr wissen werden.
Ja, ich bin systemischer Therapeut und Hypnotherapeut. Das ist die Funktion, in der ich dieses Buch geschrieben habe. Im ersten Beruf bin ich zunächst mal evangelischer Pfarrer und arbeite da an einer Klinik und einer Psychiatrie, einer Erwachsenenpsychiatrie und einer Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie. Und dann habe ich eben eine Praxis und ein Ausbildungsinstitut für Familientherapie, Paartherapie, Kindertherapie und Hypnosetherapie. Und da gibt es nun verschiedene Spezialitäten. Zum einen ist es das therapeutische Erzählen und zum anderen habe ich mich intensiver mit therapeutischer Utilisation befasst. Da werden Sie wahrscheinlich fragen, was das ist, nehme ich an.
Ja, ich habe kurz zu Beginn der Sendung vorgelesen, dass Milton Erickson der Begründer der modernen Hypnotherapie ist und der hat wohl diese Technik erfunden und kultiviert, allerdings ohne sie systematisch darzulegen. Und das wollen Sie, wenn ich das richtig verstehe, in Ihrem Buch leisten.
Ja, das ist mal der erste Versuch, der erste Ansatz, das zu beschreiben. Das ist bisher, soweit ich sehe, systematisch noch nicht geschehen, weil es ein Begriff ist, der gar nicht so einfach zu definieren ist. Ich möchte es aber gerne mal versuchen, vielleicht es zu beschreiben. Utilisation, so würde ich sagen, das bedeutet, dass man in einer Beratung oder einer Psychotherapie das, was scheinbar unnütz, schädlich oder belanglos ist, für die Therapie oder Beratungsziele nützlich macht. Also zum Beispiel, dass man die Symptome selber, also die Probleme, wegen denen die Leute kommen, zum Beispiel jemand hat ein Angstproblem oder jemand fühlt sich wertlos, dass man probiert, das genau zu nutzen, also nicht die Probleme zu bekämpfen oder die Symptome, sondern die beinahe zu fördern und zu loben und wertzuschätzen und zu gucken, wie können wir sozusagen gerade das, was Probleme macht, in den Dienst der Lösung stellen. Zum anderen, in einem weiteren Sinn kann man sagen, alles, was dem Klienten, dem Beratenden vertraut, bekannt, unbestreitbar ist, also Erfahrungen aus seinem Beruf, seinem Hobby, der Kindererziehung vielleicht, seiner Familie oder auch sein Wertsystem, Glaubensüberzeugungen, all das kann man sehr gut nutzbar machen, um die Ziele von Klienten eleganter und nachhaltiger zu erreichen, statt dass man erst was Neues einführen muss.
Milton Erickson hat ja auch schon versucht, diese Technik ein Stück weit zu nutzen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Was war denn so der Grund, so aus Ihrer Sicht, dass er das nicht stärker in seine theoretischen Bücher mit aufgenommen hat, als er das nie so richtig systematisiert hat?
Also Erickson hat es als einen seiner, hat diese Entdeckung und Entwicklung von Utilisation als einen seiner wichtigsten Beiträge angesehen. Er hat es allerdings immer anhand von Beispielen erklärt, was er da tut, und nie eine Theorie der Utilisation gemacht. Beispielsweise hat man mal einen schreienden und brüllenden Jungen in Ericksons Praxis gezerrt und der hat so laut und viel geschrien, dass da gar kein Gespräch möglich war. Und dann begann er in die Atempausen des Jungens selber hineinzubrüllen und mitzubrüllen, woraufhin der Junge sehr schnell dann anfing, ihn entgeistert anzuschauen, und dann sagt er so: Du hast deinen Schrei gehabt, jetzt habe ich meinen Schrei gehabt, jetzt bist du wieder dran. Dann haben sie eine Weile abwechselnd um die Wette geschrien und dann irgendwann haben sie beschlossen, dass es genug wäre und haben ein Gespräch begonnen, wo es dann auch darum ging, wofür das Schreien gut ist und so weiter und sind von dort aus vorangekommen. Also so kann man die Symptome selber nutzen, indem man sie sozusagen wertschätzend aufgreift.
Das wird sicherlich nicht jeder Therapeut in der Form machen, wie Sie das gerade beschrieben haben, das Beispiel.
Ja, man muss es sicherlich bei jedem Symptom, wenn man das tun will, auch ein bisschen anders tun. Und man muss auch gucken, dass man an das Wertesystem des Klienten anknüpft, also das, was ihm vertraut ist, dass man sagt, ja, das mache ich mir auch zu eigen. Eine Klientin sagte einmal zu mir, es gäbe in ihrem Leben drei Grundsätze. Ich kann nichts, ich weiß nichts, aus mir wird nichts. Dann sagte ich, das sind sehr gute Grundsätze. Und die kommen, glaube ich, aus drei guten inneren Stimmen. Und wie jeder weiß, reden wir alle in erster Linie über uns selbst. Und was Hans über Fritz sagt, sagt mehr aus über Hans als über Fritz. Wenn jemand sagt, der Fritz ist ein Idiot, dann lerne ich mehr über den, der das sagt, als über den Fritz. Ja. Und so ist das auch hier, die Stimme, die sagt, ich kann nichts, die sagt damit nur, dass die Stimme, ich kann nichts, nichts kann. Und die Stimme, die sagt, ich weiß nichts, die sagt nur, dass die Stimme, die sagt, ich weiß nichts, nichts weiß. Und die, die sagt, ich werde nichts, sagt nur aus, dass aus der Stimme, die sagt, ich werde nichts, nichts wird. Und deswegen sagte ich zu der Frau, seien Sie ganz ruhig, diese Stimmen reden von sich selbst, aber nicht von Ihnen. Und das hat eine Veränderung in die Therapie eingebracht. Also man kann das auf vielfältige Weisen tun. Das ist jetzt wie eine Möglichkeit, wie man vielleicht paradox das, was Menschen sagen, nutzt. Man kann aber auch beispielsweise Hobbys oder Interessen der Menschen nutzen oder ihren Wohnort oder anderes. Also wenn man beispielsweise gab es eine Klientin, die hat erzählt, sie habe Schlafstörungen. Und dann haben wir eine Weile darüber geredet und sie sagte, ja, sie hätte das, seitdem sie irgendwie Kummer hatte wegen Liebeskummer und dann wegen ihrer Einsamkeit. Und sie erzählte, sie hätte sich sogar ein Doppelbett gekauft, damit für den zukünftigen Mann der Träume alles bereit wäre. Aber es kam eben kein Mann der Träume. Dann fragte ich sie, auf welcher Seite liegen Sie denn? Dann sagte sie, rechts. Und dann sagte ich, ja, also dann liegt ja der nicht vorhandene Mann links. Dann haben sie ein bisschen geguckt, war ein bisschen überrascht. Und dann sagte ich zu ihr, ja, dann legen Sie sich mal bitte zukünftig in die Mitte von Ihrem Bett und breiten Sie die Arme weit aus und sagen Sie, wie herrlich, dieser ganze Platz gehört mir. Und das hat, glaube ich, dazu beigetragen, dass sie von da an gut schlafen konnte. Also hier wäre es die Überlegung, wie kann ich die Ausgangssituation, wie kann ich die neu deuten? Hier wäre das anhand von dem Bett als einem Symbolgegenstand oder dem Einschlafritual als Symbolhandlung, dass man neu gestaltet und damit einen neuen Wert, eine neue Bedeutung einbringt.
Sie kam ja ein Stück weit auf die Idee zu dem Buch, wenn ich Ihrem Vorwort das so richtig entnehme, als Sie in Kambodscha waren.
Ja, das hat, sagen wir mal, das hat dazu beigetragen, das hat es weiterentwickelt. Also man könnte Utilisation auch einfach beschreiben als eine Art Recycling. Also die Dinge aus meinem Leben, denen ich keinen Wert mehr abgewinne, wo ich sage, das ist wertlos oder das hat zumindest für die Lösung meiner Probleme keinen Belang, dass man mal guckt, wie könnte man die doch wieder für was nutzen. Ich erinnere mich, in Kambodscha, da haben wir mal einige Muscheln und Seeschnecken gesammelt. Und dann merkten wir aber, die würden fürchterlich stinken. Und wir waren nicht sicher, ob wir die mit auf die Reise zurücknehmen sollten. Und haben sie dann vor unsere Bambushütte hingelegt. Und die Ameisen, die uns immer dort belästigt haben, weil die waren sehr bissig, die haben dann über Nacht dafür gesorgt, innerhalb von ein, zwei Nächten waren diese Muschel- und Schneckenhäuser so ausgefressen, dass das alles, dass es ganz und gar trocken und geruchsfrei war. Und das ist vielleicht ein Beispiel dafür, dass in der Natur alles genutzt wird. So ähnlich gewissermaßen in einer Parallele, wenn man das wie eine Metapher nimmt, haben wir erlebt, dass auch in Phnom Penh aller Müll irgendwie recycelt wurde. Und so würde ich sagen, wenn jemand etwas in seinem Leben als Müll ansieht, dann ist die spannende Frage, ist es vielleicht viel spannender, als zu sagen, wie können wir das vernichten? Das klappt nämlich meistens nicht oder nur mit Nebenwirkungen. Wofür könnte man das wieder verwenden? Ja. Wofür könnte das nützlich sein? Also, so haben ja viele Menschen erlebt, wenn sie Belastendes erfahren haben, dass sie das zumindest für andere nutzen konnten, um denen zu zeigen, wie man sowas übersteht. Ja. Mhm. Aber auch in manchen Fällen, je nachdem, worum es sich gehandelt hat, dass man gemerkt hat, ach, ich bin daran auch irgendwie gereift. Ja. Ja. Oder ich kann mich mit anderen zusammentun, ich kann aus der Not eine Tugend machen. Das ist eine Möglichkeit. Manchmal geht es aber auch vielleicht einfach um Dinge, die belanglos erscheinen, die gar nicht symptomhaft oder belastend sind, sondern von denen man nur einfach zunächst denkt, die hätten keinen Belang. Zum Beispiel, wenn während der Therapie irgendwo Kirchenglocken läuten oder einmal hatte ich Handwerkerlärm plötzlich im Haus so laut, dass man sich kaum noch unterhalten kann. Da bei diesem Handwerkerlärm, da hatte ich gerade eine Klientin da, die wollte gerne mit Hypnose etwas tun, damit ihr Gedächtnis besser wird und ihre Konzentration, weil sie da Konzentrationsschwierigkeiten und Gedächtnisschwierigkeiten hatte. Und da fing diese furchtbar laute Schlagbohrmaschine an und das ganze Haus hat gewackelt und man hörte kaum noch was. Es fing genau an, als gerade diese Hypnosephase begonnen hatte, wo man es überhaupt nicht brauchen kann. Und dann sagte ich, dass es manchmal passiert, dass etwas im Leben einem die Gedanken so zurechtrüttelt, dass alles an seinen Platz fällt und alles an seinen guten Platz kommt und dieses Rütteln und diese wohltuende Vibration alles an seinen Ort bringt. Und später sagte sie, das wäre eine wunderbare Erfahrung gewesen und diese Geräusche wären so herrlich gewesen, während ich zunächst eher die Befürchtung hatte, dass die äußerst störend wirken könnten. Ähnlich bei Kirchenglocken, die Erfahrung, wenn die erklingen, während man Therapie macht, dann kann man möglicherweise die wie ein Omen deuten und sagen, ja, die drücken doch etwas aus von dem Abschied und Neubeginn, der in ihrem Leben gerade passiert. Und da nun etwas, was derjenige sich wünscht, aber vielleicht nicht sicher ist, ob er es erreicht, gedanklich verknüpft wird mit etwas, was unbestreitbar, unabwendbar, einfach nur absolut sicher ist, erscheint demjenigen anschließend das Gewünschte genauso unabstreitbar, unabwendbar, genauso sicher, wie das, womit man es verknüpft hat, wie die Kirchenglocken oder wie die zurechtrüttelnde Schlagbohrmaschine, sodass diese feste Erwartung, ich werde das erreichen, natürlich auch sich positiv auswirkt auf die Fähigkeit, die Ziele zu erreichen. Man ist nicht mehr von Zweifel erschüttert, sondern man sagt, ja, oder es ist das Gefühl, so sicher wie diese Glocken geklungen haben, gelingt mir der Abschied und gelingt mir der Neubeginn.
Mhm. Sie haben ja in Ihrem Buch, das ist 273 Seiten, glaube ich, dick, erwähnt habe ich ja schon, dass es im Klett-Cotta Verlag erschienen ist, haben Sie so drei Teile, nützliche Anliegen. Der Hauptteil ist nützliche Kontexte und der dritte Hauptteil nützliche Methoden. Da haben Sie ja so ein bisschen differenziert, was für Sie wichtig ist bei dieser therapeutischen Technik. Sie haben so einiges aufgelistet. Einerseits somatisch assoziierte Symptome, aber auch psychisch assoziierte Symptome. Sind das ein Stück weit auch so die Erfahrungen, die Sie in Ihrer Arbeit jetzt gesammelt haben? Oder sind das auch so eher Beiträge aus wissenschaftlichen Erkenntnissen?
Die meisten Beiträge sind ja meistens, es sind Fallbeschreibungen. Die meisten Fallbeschreibungen stammen aus meiner Erfahrung, also aus meiner Praxis. Und dann sind auch eine Anzahl Fallbeschreibungen von Kollegen, Freunden, von Ärzten oder Psychotherapeuten aus meinem Bekanntenkreis, was die mir erzählt haben und was ich mit deren Erlaubnis dann veröffentlichen konnte. Mhm. Es ist also nur zum geringeren Teil ein Rückgriff auf die die Dinge, die etwa Milton Erickson vorher getan hat. Es ist also nicht so sehr ein Rückgriff auf vorhandene Literatur, sondern es ist stärker das Auswerten aus der eigenen Erfahrung oder von Kollegen, wie haben die eigentlich das schon Vorhandene genutzt, anstatt mühevoll von außen neue Informationen, neue Impulse in die Therapie hereinzubringen. Und das ist, wie Sie sagen, das sind zum einen Fälle aus der somatischen Arbeit, zum Beispiel Arbeit mit Tinnitus, Arbeit mit Allergien und zum Teil mehr aus dem, was man psychotherapeutisch assoziiert, Ängste, Depressionen, Zwangsstörungen. Manches natürlich auch so zwischendrin bei Schlafstörungen. Das hat eben so einen starken körperlichen wie einen starken psychischen Anteil. Aber letzten Endes ist es ja immer, hängt es ja immer zusammen.
Sie haben auch Manien, Psychosen und Wahn zusammengezogen zu einem Kapitel?
Ja, das habe ich. Das ist natürlich ein Thema, das hat man eigentlich in der psychotherapeutischen Praxis weniger. Das hat man eher selten, weil diese Leute dann, die findet man eher in der Psychiatrie. Die begeben sich nicht von sich aus in eine Therapiepraxis und sind dort oft auch schwer behandelbar. Insofern habe ich da nur wenige Fälle genannt, um zu skizzieren, wie das aussehen kann, und habe den Schwerpunkt dann mehr auf Umgang mit Angst, Aggression, Depression und Ähnlichem gelegt. Aber es war mir wichtig, das zu skizzieren, wie das in den Bereichen auch aussehen kann.
Sehr interessant finde ich auch die nützlichen Methoden. Da haben Sie die ganzen Utilisationstechniken aufgeführt mit einer ziemlichen Bandbreite.
Ja.
So wie ich das sehe oder gelesen habe.
Ja, also.
Sie fangen an mit Koppelung, einfache Koppelung, doppelte Koppelung, serielle Koppelung. Können Sie da kurz unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was Sie damit meinen,
ja, Koppelung? Gut. Die einfache Koppelung oder doppelte Koppelung, die wird bei Erickson auch einfache Bindung oder Doppelbindung genannt. Und da geht es um Folgendes. Wenn jemand ein Problem überwinden möchte, dann ist das, zumindest wenn man das Unbewusste mit bedenkt, wahrscheinlich immer eine ambivalente Geschichte. Denn wenn alle Teile von der Person, körperlich, seelisch, alle Teile komplett nur das Symptom überwinden wollten, um jeden Preis, koste es, was es wolle, dann hätten sie es ja vielleicht schon erreicht. Insofern gibt es da wahrscheinlich, wenn jemand ein Problem überwinden will, immer einen Moment des Zögerns und einen Moment des Wollens. Und um dieses Problem, diese Ambivalenz, diese Zwiegespaltenheit zu überwinden, Ist es eine Technik, die Erikson beschrieben hat, dass man die Werte der Klienten wahrnimmt und nutzt, dass man etwas, was in seinem Leben wertvoll ist, also zum Beispiel ein Hobby, das er sehr liebt, oder ein Beruf, den er mit Erfolg ausübt, oder eine gelungene Lernerfahrung, auf die er stolz ist, dass man solche Erfahrungen oder Beziehungen, über die man glücklich ist, Dinge, für die man dankbar ist, dass man solche Erfahrungen also verknüpft, gedanklich, mit dem Erreichen des Ziels. Oder eventuell, dass man das Beibehalten des Ausgangszustands, des Zustands, von dem man ja eigentlich weg will, aber irgendwie traut man sich noch nicht oder kriegt man es nicht hin, eventuell auch verknüpft mit Erfahrungen von etwas, was einem unattraktiv ist, was man nicht will. So dass in diesem Wertesystem so eine innere Balance sich verändert, so dass es nicht nur bewusst, sondern auch unbewusst, unwillkürlich, immer attraktiver wird, den Preis zu zahlen, den das vielleicht kostet, das Ziel zu erreichen. Das wäre die einfache Kopplung. Also das Symptomerleben, das Ausgangserleben oder das Zielerleben, also Lösungserleben, wird mit Werten aus anderen Lebensbereichen des Klienten verknüpft, sodass irgendwie so eine neue Balance entsteht, um dahin zu kommen. Die doppelte Kopplung ist ungefähr eine Verdoppelung dieses Verfahrens. Da wird beispielsweise sowohl das Ausgangserleben mit etwas Positivem verkoppelt, also mit wertvollen Werten, als auch das Zielerleben. Dann entsteht zum einen der Eindruck, egal wie du es machst, ist es richtig. Zum anderen aber auch eine verwirrende und schwer zu überschauende neues Feld von Bewertungen. Wie bewerte ich meine ganze Lebenssituation, wenn ich jetzt plötzlich so sehe, dass sowohl das bisherige, was ich noch habe, wertvoll ist, als auch das zukünftige, was ich eigentlich erreichen möchte. Oder da gibt es viele andere Arten, wie man es, man kann auch das zukünftige in Frage stellen und das bisherige aufwerten. In jedem Fall ist die Folge, dass es für das bewusste Denken sehr undurchsichtig wird. Was bedeutet das denn alles für meine Werte? Aber für das Unbewusste eine neue Suche, ein neues kreatives Nachforschen entsteht. Welche Wertigkeit hat das bisherige, welche Wertigkeit hat das neue und welche anderen Möglichkeiten, an die ich noch gar nicht gedacht habe, könnte es geben, die vielleicht auch attraktiv sein könnten. Und dadurch kommt wieder Bewegung in so ein vorher erstarrtes Denken, Möglichkeit A geht nicht, Möglichkeit B geht nicht und weiteres gibt's nicht. Stattdessen kommt da Bewegung ins Denken rein, wo vorher so eine gewisse Erstarrung zwischen scheinbar nur zwei unakzeptablen Möglichkeiten war.
Ja, wir wollen da jetzt nicht zu viel aus dem Buch vorwegnehmen, glaube ich. Ich glaube, Sie haben jetzt schon relativ viel erzählt auch aus dem Buch, was alles drin steht. Es ist sehr spannend, weil Sie es auch sehr, sehr schön anschaulich mit Beispielen verknüpfen. Das finde ich immer relativ plastisch auch für jemand, der vielleicht nicht so aus dieser Branche kommt und das dann einfach auch mal lesen will. Was ist es eigentlich? Was war denn für Sie so mit die interessanteste Geschichte in dem Buch? Oder gibt es da mehrere?
Ja, da gibt es mehrere. Also eine sehr interessante Geschichte finde ich diejenige von einer Frau, die erzählte, sie sei so jähzornig, dass sie für ihre Familie praktisch unberechenbar wäre. Und nun war diese Frau Erzieherin und ich fragte sie.
Hatten alle Angst vor ihr?
Bitte?
Da hatten alle Angst vor ihr in der
Familie? Ich glaube ja. Sie sei unberechenbar, sie hätte ständig plötzliche Zornausbrüche, die keiner vorhersieht. Nun ist sie Erzieherin und ich fragte sie, wie das denn in ihrem Kindergarten läuft. Mhm. Und da sagte sie, da wäre es kein Problem, da könnte sie es kontrollieren, nur zu Hause nicht. Dann habe ich sie um Beispiele gebeten und sie hat gesagt, es kommt zum Beispiel vor, wenn ich einen Mülleimerdeckel nicht beim ersten Mal auf den Eimer kriege, dann schleudere ich ihn vor Wut in die Ecke. Oder ich stelle einen Besen an den Wand und der fällt um. Das macht mich so wütend, dass ich schreie. Oder wenn mit dem Staubsauger irgendwas nicht funktioniert, dann rast ich aus. Und fragte ich sie, was macht denn der Mülleimer, warum macht denn das der Mülleimer mit Ihnen, dass er sie den Deckel nicht drauf bekommen lässt? Will der, dass sie dumm aussehen? Will der sie ärgern? Und dann sagte sie, ja, der will, dass ich unfähig und zu blöd aussehe, um einen Deckel auf den Mülleimer zu kriegen. Und dann sagte ich, ja, dann erreicht er ja bei Ihnen genau das Ziel. Wenn Sie den Deckel in die Ecke schleudern, da kann sich der Mülleimer ja freuen. Da hat er es ja richtig hingekriegt, sie unfähig aussehen zu lassen. Da erzählte ich von einem Perserkönig, der das Meer auspeitschen ließ, weil ein paar Schiffe in einem Sturm verloren gegangen ist. Da hat er das Meer bestraft. Dann sagte ich, das finde ich vernünftig, nicht wegen dem Meer, sondern weil der König damit aus seiner Hilflosigkeit in eine Handlung, in so eine handelnde Haltung zurückgefunden hat. Und ich sagte zu der Frau, ich denke, das ist gut, wenn Sie Ihren Mülleimer erziehen. Und damit ist ja nun auch dieses Element der Erzieherin, und die Frau hatte auch einen Sohn, den sie sehr konsequent erzogen hat, ist damit eben genutzt, der Beruf und die eigene Kindererziehung. Ich denke, Sie sollten Ihren Mülleimer erziehen, habe ich zu ihr gesagt. Und Sie könnten beispielsweise den Mülleimerdeckel ganz langsam und genüsslich draufsetzen, sodass er sich lange mit seiner eigenen Wehrlosigkeit beschäftigen kann und merkt, dass er es nicht hinkriegt, sie zu provozieren und sie am Deckel draufsetzen zu hindern. Oder Sie könnten ihn zur Strafe mal eine ganze Stunde ohne Deckel sein lassen, so lange, bis es ihm peinlich wird, so ganz ohne Deckel, stinkend, da rumzustehen und dass er Sie regelrecht um den Deckel bittet. Oder Sie könnten den Staubsauger maßregeln. Sie könnten ihm sagen, es geht nicht an, dass er über Sie bestimmt, und lassen Sie ihn merken, dass es sich für ihn nicht lohnt, Sie von der Arbeit abzuhalten. Und den Besen können Sie in eine Ecke stellen, damit er sich besinnt. Und wenn Sie meinen, dass er sich genug Gedanken gemacht hat, dann können Sie ihn in den Arm nehmen und können sich mit ihm aussöhnen und ihm sagen, jetzt probieren wir es nochmal miteinander. Das hat sehr schnell zu einer Veränderung geführt. Dieses Problem ist, glaube ich, innerhalb von der nächsten Woche verschwunden.
Mhm. Die Frau wurde ganz zahm zu Hause und
sie hat ein neues Verhältnis zu den Haushaltsgegenständen und den Handlungen im Haushalt entwickelt. Im Grunde hat sie ja ohnehin das, was die Haushaltsgegenstände mit ihr scheinbar gemacht haben, persönlich genommen. Das ist, glaube ich, auch nicht so ungewöhnlich. Das passiert vielen von uns, dass wir uns irgendwie bestraft oder attackiert fühlen von etwas, was uns passiert. Und wenn wir es sowieso schon wie einen Angriff von einer Person nehmen, dann können wir die Dinge auch wie Personen behandeln und dann aber vielleicht auch mit Humor oder eben auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit, indem wir die Dinge so behandeln, wie wir uns von innen behandelt fühlen. Und dann kommt wieder diese Beweglichkeit, diese Formbarkeit der Situation rein. Nachdem alles vorher so starr und immer gleich gewesen war, kann man wieder anfangen, spielerisch damit umzugehen.
Mhm. Ja, Herr Hammel, das war jetzt nochmal zum Schluss ein sehr gutes Beispiel aus Ihrem Buch, Handbuch der therapeutischen Utilisation, erschienen bei Klett-Cotta in der Reihe Leben lernen. Den Preis weiß ich jetzt allerdings nicht, aber das kann man ja in jeder Buchhandlung erfragen.
20,80 Euro, wenn
okay,
ich
oder über Amazon bestellen oder Bücher.de oder wo auch immer.
Genau.
Das spielt, glaube ich, keine Rolle. Ich kann nicht wärmstens empfehlen. Ja, es hat wieder, wie üblich, sehr viel Spaß gemacht,
mit Ihnen, mir auch.
Die Dinge hier zu besprechen. Und ich hoffe, dass Ihr Buch und Ihre Ideen viele Leser finden werden.
Dankeschön.
Recht herzlichen Dank nach Kaiserslautern, glaube ich, gell?
Ja, genau.
Und haben Sie denn schon was Neues in Planung?
Ja, ich bin zum einen am Überlegen, ein Buch zu schreiben über über Loslassen. Wie kriegen wir das hin, dass wir Dinge loslassen und abgeben und dass wir die Vergangenheit hinter uns lassen und Neues beginnen? Mhm. Und zum anderen am Überlegen über ein Buch über das Gesagte im Ungesagten. Was sagen wir eigentlich über Implikationen? Was sagen wir mit aus, ohne es richtig gesagt zu haben? Und wie wirkt sich das in der Therapie aus?
Ja, ich denke, das ist spannend. Und wenn das Buch erscheinen wird, werde ich natürlich dann versuchen, Sie wieder an die Strippe zu kriegen, das hier wieder vorzustellen.
Gerne doch.